Detektor FM. Zurück zum Thema.
Rechts, das war früher die NPD. Jetzt sind Pegida und AfD dazugekommen, die von rechts in die Mitte drängen. Das heißt, in kurzer Zeit hat sich die rechte Szene in Deutschland grundlegend verändert eigentlich. Der Journalist und Autor Andreas Speit beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Rechtsextremismus und Neonazis. Dafür hat er viel Anerkennung bekommen, unter anderem den Journalisten-Sonderpreis im Jahr 2012. Aber bei so einem Thema vielleicht auch nicht verwunderlich, auch eine Menge Anfeindung. Er ist jetzt zu Gast bei Detektor FM im Studio und ich möchte mit ihm über seine Erfahrungen mit der rechten Szene sprechen. Herzlich willkommen hier bei
uns. Einen schönen guten Tag.
Andreas Speit.
Hallo.
Seit mehr als 20 Jahren schon, das ist ja eigentlich traurig, dass es so lange schon Grund genug gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jedenfalls beschäftigen Sie sich schon wirklich sehr lange mit der rechten Szene. Hätten Sie vor 10 Jahren damit gerechnet, dass heute eine rechtspopulistische Partei so kurz vor dem Einzug in den Bundestag möglicherweise steht?
Naja, wir müssen ehrlich sagen, dass wir schon seit Jahrzehnten wussten, dass es dieses Klientel gibt. Es gibt die verschiedensten sozial-empirischen Untersuchungen, die davon ausgegangen sind, dass es 20% Menschen in der Bundesrepublik gibt mit einem geschlossenen rechtspopulistischen Weltbild. Und es war eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, wann dieser Geist quasi eine Form findet, entweder als Bewegung oder als Partei. Und das Ernüchternde ist, dass wir seit 4-5 Jahren davon ausgehen müssen, dass wir wirklich eine soziale Bewegung von rechts haben und die AfD wirklich das Gravitationsfeld in diesem Milieu mittlerweile geworden ist und da eben auch die parlamentarische Kraft für dieses Milieu geworden ist. Und da ist eher zu befürchten, dass wir das verschlafen haben. Wir hätten es wissen können und waren nicht darauf vorbereitet. Hätten wir europaweit geschaut, hätten wir vielleicht früher auch wissen können, wie gehen wir mit der AfD denn dann um, wenn so ein Phänomen auftritt.
Also sind wir schon in einem Point of No Return? Gibt es kein Zurück mehr?
Da wäre ich vorsichtiger. Wir sehen natürlich auch europaweit, dass rechtspopulistische Parteien beispielsweise auch dort Niedergänge erlebt haben, nachdem sie große Erfolge hatten, aber gleichzeitig auch wieder hochgekommen sind. Alleine die Geschichte der FPÖ in Österreich, über 30 Jahre Auf und Abs, die hat man schon oft totgesagt und sie gibt es immer noch und sie stehen fast da vor, mittlerweile Regierungsbeteiligung wieder zu erlangen. Und bei der AfD sehen wir eher, dass da ein Geruckel ist, was auch kein Wunder ist, weil die Partei selber natürlich noch eine sehr junge Partei ist. Aber was ich meinte ist, wir hätten auf rechtspopulistische Ressentiments uns besser einstellen können und nicht darauf hoffen sollen, dass vielleicht dieses Phänomen einfach von sich selbst verschwindet.
Sie haben letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, Bürgerliche Scharfmacher. Da beschreiben Sie das Netzwerk der rechten Mitte in Deutschland. Das ist ja jetzt auch ein viel genutzter Begriff. Wer gehört denn da eigentlich dazu, zu dieser viel beschriebenen, aber auch beschrienen neuen Rechten?
Ja, der Begriff ist eigentlich sehr inflationär mittlerweile im Gebrauch und das ist auch sehr unglücklich. Eigentlich war er mal ein Begriff, der genau definiert war. Es bezog sich auf ein Klientel innerhalb des rechtsextremen Milieus und auch innerhalb des konservativen Milieus, das versucht hat, Anfang der 68er-Bewegung als Gegenbewegung ihre Argumente besser zu präsentieren, ihre Positionen aktueller zu formulieren, nicht mehr so altbacken sich zu präsentieren. Und gleichzeitig neben der Frage der Mimikrie in der Ideologie war das zweite ein strategisches Umdenken, nämlich im vorpolitischen Raum die Denk- und Verhaltensmuster zu beeinflussen, um zu gegebener Zeit dann sozusagen politisch zuschlagen zu können. Das war mal die klar umrissene Definition, die gilt heute eigentlich nicht mehr so. Wir sagen, es gibt 4 Bereiche. Wir haben die AfD als parteipolitisches Gravitationsfeld. Wir haben als atmosphärische Anheizer die identitäre Bewegung beispielsweise. Wir haben als ideologische Zentren, die sehr wichtig sind für sie, die Junge Freiheit und das Institut für Staatspolitik. Und wir haben auch mediale Aufhetzer, Beschleuniger. Da denke ich gerade in Leipzig natürlich nochmal an Kompakt um Jürgen Elsässer, aber eben auch die Zuerst beispielsweise oder Cato, die jetzt gerade neu gegründet worden ist.
Ich würde gerne gleich nochmal auf sowas wie die identitäre Bewegung zurückkommen. Kann man denn irgendwie zusammenfassen, was konkret neu ist an den neuen Rechten?
Inhaltlich muss man deutlich sagen, sind sie nicht neu, sondern im Gegenteil. Je mehr sie sich ja präsentieren, desto deutlicher wird ja eigentlich, dass sie sich alle auf einen völkischen Nationalismus beziehen und der ist uralt. Der ist 1800 und formuliert worden als erste Organisationsform in der völkischen Bewegung. Neu ist tatsächlich, dass es ihnen gelungen ist, in der Mitte der Gesellschaft Zuspruch zu gewinnen und sichtbar auf die Straße zu gehen. Das haben sie sich die Jahre davor in der Form so nicht getraut. Und das liegt vor allem daran, und das sagt die neue Rechte selbst, dieses Milieu selber, das ist ihnen nicht von sich aus gelungen, sondern durch Türöffner wie Thilo Sarrazin, hinter denen sie dann quasi hinterhergehen konnten.
Die neue Rechte, Sie haben es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, ist ein europäisches Phänomen und interessanterweise oder vielleicht auch gar nicht so überraschend, eins der Jugend. Also da sind wir bei der identitären Bewegung auch. Wie erklären Sie sich denn, dass die rechten Ideen ausgerechnet bei jungen Europäern so auf fruchtbaren Boden gefallen sind?
Also das sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger formulieren, wenn ich das so sagen darf. Die identitäre Bewegung in Deutschland, davon wird ausgegangen, umfasst vielleicht 400-500 Personen. Und sie machen sehr große mediale Resonanz. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie sehr groß sind. Und gleichzeitig sehen wir eben, europaweit ist eigentlich der Trend pro Europa unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und es ist eben kein Jugendproblem. Wenn wir uns dann beispielsweise die Wählerschaft anschauen, der AfD, sehen wir eigentlich, wir reden über Männer ab 40, die ein bisschen komisch geworden sind, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, und auch gut situiert sind. Und das Besondere aber an der identitären Bewegung, und darum freut sich die Neue Rechte so als Gesamtphänomen darüber, ist, dass sie endlich mal nämlich junge Leute haben. Sie haben es vorher in der Form nicht gehabt. Das Institut für Staatspolitik ist da sehr erfolgreich in der Seminar- und Bildungsarbeit gewesen. Und gleichzeitig mussten sie aber voreinräumen, genau das hat ihnen vorher gefehlt. Jetzt sind die da. Und das pushen Sie natürlich auch.
Sie schreiben ja auch als Journalist über diese Themen in der Taz zum Beispiel. Und ein Thema, das Sie unter anderem zuletzt verfolgt haben, ist die Geschichte da um Holger Arpe, den AfDler in Rostock. Diese Chatverläufe, Sie sind tatsächlich damit dabei gewesen, die auszugraben oder an die ranzukommen. Wie genau haben Sie das geschafft?
Naja, diese Chatverläufe sind uns zugespielt worden. 12.000 Seiten Informationen, natürlich auch unglaublich viel belanglose Sachen, also all das, was man so im Leben so schreibt und man vielleicht auch privat dann so austauscht in solchen Chatrooms. Das war sehr viel Arbeit, das auszuwerten. Und tatsächlich haben wir mit Schrecken feststellen müssen, dass bei Holger Arpe eben neben politischen klaren Statements, er stellt sich beispielsweise Deutschland als ein neues Apartheidsregime vor oder eben auch eine ganz enge Zusammenarbeit mit der identitären Bewegung. Offiziell gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD zur identitären Bewegung, der aber eigentlich obsolet ist, nicht nur bei Herrn Arpe. Wir kennen auch andere Abgeordnete beispielsweise, die eng mit der identitären Bewegung zusammenarbeiten wollen. Teile von sind auch wissenschaftliche Mitarbeiter, mittlerweile geworden in Fraktionen. Die Chatprotokolle haben aber vor allem dann auch noch mal eine unglaubliche Gewaltfantasie und auch tatsächlich Vernichtungslogiken und auch Brutalisierungen offenbart hin bis zu Vergewaltigungsvorstellungen.
Also tatsächlich, die Sprache war auch sehr beängstigend zum Teil, fand ich. Ne? Wenn man so sowas um sich wirft mit so einer Selbstverständlichkeit, das ist schon, das sagt schon was
ja,
aus.
Und man muss auch sagen, in den Chatverläufen ist er derjenige, der sozusagen den Ton da angibt, aber es sind ja auch andere AfD-Funktionsträger, auch zwei andere Landtagsabgeordnete mit dabei. Und wir haben nirgendwo einen Widerspruch von denen gehört oder gelesen in dem Fall. Und das war dann natürlich auch ein bisschen in dem Sinn ernüchternd, wenn jetzt heute die Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern sich hinstellt und sagt, naja, wir haben das Problem geklärt, er ist jetzt ausgetreten und gut ist, würde er sagen, nee, da ist jemand aufgefallen. Und ich befürchte, diese Rhetorik und diese Denke, die er da präsentiert hat, die ist omnipräsent in der AfD.
Unterschätzt man die AfD einfach und auch die Gefährlichkeit möglicherweise?
Ich befürchte, wir haben sie von Anbeginn auch falsch eingeschätzt. Wir haben uns ein bisschen zurückgelehnt aus der Erfahrung von rechtspopulistischen Parteien in Deutschland, wie der Schildpartei beispielsweise, dass sich das alles von selbst auflösen würde. War so ein bisschen die Erwartung, die würden an der Egomanie der führenden Köpfe scheitern. Genau das war absehbar, dass es bei der AfD nicht der Fall ist, weil sie von Anbeginn eben nicht nur eine Themenpartei war und auch nicht nur eine Mannpartei war, wie so immer ein bisschen suggeriert worden ist. Sie war von Anbeginn eine rechte Sammlungsbewegung und hat alles mitgenommen, was rechts von der Union und bitte nur bildlich verstehen, links von der NPD sich bewegt. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie so erfolgreich sind. Sie sind thematisch viel breiter aufgestellt und in der gesamten rechten Szene tief verankert, in den verschiedenen Milieus von der Neuen Rechten bis hin zu der Lebensschutzbewegung.
Wenn man im Moment die Umfragewerte so beobachtet, dann liegt es irgendwo zwischen, wenn man Durchschnittswerte sieht, bei irgendwas mit 8%. Aber wenn man so einige bestimmte Umfrageinstitute anguckt, dann geht es tatsächlich hoch bis 10-11%. Müssen wir damit rechnen, dass die AfD es schafft? Also wenn sie so erfolgreich ist, schafft sie es bis in den Bundestag? Weil sie so viel richtig macht, auch wenn das jetzt seltsam klingt.
Na, sie macht natürlich genau den Wahlkampf, den sie angekündigt hat, mit Provokationen ganz gezielt Schlagzeile auf Schlagzeile herzustellen und das gelingt ihr ja sehr gut. Und das ist ja zum Beispiel auch das Besondere an dem Fall mit Herrn Abe gewesen. Wir haben auf der Agenda gesetzt, wie diese Partei wirklich sich verhält in ihrem inneren Wesenskern. Und das hat sich natürlich auch hart getroffen. Die andere Form der Berichterstattung liegt leider oft immer in die Richtung hin, dass man ihnen hinterherläuft bei den Themen und den Aktionen, die sie machen. Das ist gerade auch für Medien, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, da die eigene Agenda wiederzufinden. Und es ist tatsächlich zu befürchten, dass sie in den Bundestag kommen. Ich glaube, es geht niemand davon aus, dass sie an der 5%-Hürde scheitern würden. Es ist eher nur eine Frage, wie hoch sie abschneiden können. Und es bahnt sich an, dass sie die drittstärkste Kraft werden können im Bundestag. Und man sollte nicht so tun, dass das nicht die Debattenkultur auch in der Bundesrepublik gravierend verändern kann.
Sie sind ja in Leipzig heute, weil Sie heute Abend aus Ihrem Buch vorlesen, da. Wir haben am Anfang kurz schon darüber gesprochen, es gibt auf der einen Seite die Preise und auf der anderen Seite vermutlich die Leute, die das nicht so toll findet, was Sie da recherchieren und was Sie da ans Licht bringen und worüber Sie schreiben. Sind Sie konfrontiert manchmal mit Menschen, die Sie mehr oder weniger richtig hart angehen bei solchen Veranstaltungen?
Vielleicht darf ich es vorsichtig sagen, das ist eine privilegierte Bedrohungssituation. Ich habe dieses Thema selbst ausgewählt. Ich bin ein weißer Mann. Andere Menschen, die in anderen Regionen Deutschlands leben, nicht nur in Ostdeutschland, das sei vielleicht auch mal eingefügt, die vielleicht aus religiösen Gründen, aus der Gründen der Herkunft per se Feind sind der Rechten, sind ganz dramatisch alltäglichen anderen Bedrohungen ausgesetzt, als ich das bin. Aber ja, das hat es gegeben bei Recherchen, gerade undercover, gerade verdeckt, wenn dort man sozusagen direkte Berührungspunkte hatte, waren die nicht erfreut. Man muss vielleicht auch sagen, die meisten rechtsextremen Veranstaltungen finden bis heute im Geheimen statt. Umso notwendiger ist ja zu wissen, was machen die da eigentlich. Bei Parteitagen ist es oft auch schon so, selbst bei der AfD, dass sie nicht alle Presse reinlassen, manchmal geschlossen die Presse rauswerfen. Das kannten wir vorher nur von der NPD. Und ja, dann gibt es die verbale Bedrohung, es gab die körperliche Bedrohung und Übergriffe auch. Aber wie gesagt, das ist eine privilegierte Bedrohungssituation.
Und in der Tat, gerade wie Sie sagen, es ist umso wichtiger, dass jemand diese Arbeit tut und Seiten der AfD zeigt, die man eben auch kennen muss, damit man richtig einzuschätzen weiß, was da gerade passiert. Mein Studiogast Andreas Speit ist Journalist und Autor und beobachtet seit Jahren die rechte Szene, in letzter Zeit eben tatsächlich aktuell vor allem AfD und Pegida. Und darüber konnten wir mit ihm sprechen. Ich sage vielen herzlichen Dank für den Besuch.
Ebenso vielen
Dank.
Und
weiterhin alles Gute.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.